Ich lese uns den Bibeltext für die Predigt aus Sacharja 9, 9 bis 10. Freue dich sehr, Tochter Zion. Brich in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Dann werde ich die Streitwagen aus Ephraim beseitigen und die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Seine Herrschaft reicht vom einen Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Und in Johannes 12, 12 bis 19 steht: Am nächsten Tag hörte die große Menge, die sich zum Fest in der Stadt aufhielt: Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da nahmen sie Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen: Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus fand einen jungen Esel und setzte sich darauf. So steht es auch in der Heiligen Schrift: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, dein König kommt. Er sitzt auf dem Jungen einer Eselin. Die Jünger von Jesus verstanden das zunächst nicht, aber als Jesus in seiner Herrlichkeit sichtbar war, erinnerten sie sich daran. Da wurde ihnen bewusst, dass sich diese Stelle in der Heiligen Schrift auf ihn bezog. Denn genau so hatten ihn die Leute empfangen. Die vielen Leute, die dabei gewesen waren, bezeugten: Er hat den Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn vor den Toten auferweckt. Deshalb kam ihm ja auch die Volksmenge entgegen. Sie alle hatten gehört, dass er dieses Zeichen getan hatte. Aber die Pharisäer sagten zueinander: Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt. Alle Welt läuft ihm nach.
Guten Morgen, ich spreche zu Beginn der Predigt ein kurzes Gebet. Gott, vielen Dank für diesen Text, für diese Story darüber, wie du nach Jerusalem gehst. Und einerseits erzählt es von etwas, was lang her und weit weg passiert ist. Aber Gott, ich bitte dich, dass du uns jetzt ruhig machst, aufmerksam machst, unsere Herzen dafür bereit machst, was du uns durch diese Geschichte auch heute für uns, für unseren Glauben sagen willst. Amen. Vielleicht kennst du folgendes unglaublich befriedigendes Gefühl: einen Künstler oder eine Künstlerin entdeckt zu haben, bevor alle anderen ihn oder sie auch gehört haben. Also, weiß nicht, stell dir vor, du hättest vielleicht, keine Ahnung, Taylor Swift schon gehört, als sie noch als 15-Jährige irgendwie Country-Songs gespielt hat. Oder, was bei mir der Fall war und was ich gerne bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit auch erzähle, dass ich Ed Sheeran kannte als Guitar-Loop-Artist, lange bevor er jemals in Deutschland in den Charts aufgetaucht ist. Und nicht ohne Genugtuung erzähle ich es gerne, wann immer ein Lied von Ed Sheeran irgendwie im Radio gespielt wird. Oder vielleicht kennst du den Rush, beim YouTube-Video von einem großen Kanal auf das Video geklickt zu haben, wenn es gerade erst rausgekommen ist und du so unter den ersten paar hundert Views bist und weißt, in den nächsten paar Tagen werden da Abertausende auf jeden Fall noch generiert werden und dazukommen. Aber du hast dieses Video irgendwie als einer der ersten gesehen. Kleiner Tipp an der Stelle übrigens: wenn ihr jetzt den Berlin-Projekt-Kanal abonniert, seid ihr noch unter den ersten 1000 Abonnenten. Also ihr könnt dabei sein. Aber vielleicht weißt du, wovon ich spreche. Ich glaube, so in etwa muss das Gefühl gewesen sein von den Jüngern und Jüngerinnen von Jesus, also von den engsten Vertrauten von Jesus, bei dieser Story, die wir gerade hier gehört haben. Wir waren von Anfang an dabei. Und jetzt checken es auch alle anderen. Jetzt kommt der große Durchbruch. Jetzt irgendwie gibt es hier eine jubelnde Volksmenge, aber wir sind hier schon seit 2 oder 3 Jahren mit Jesus unterwegs. Ja, sie haben sich sozusagen von den kleinen Bühnen und Clubs im galiläischen Hinterland auf die Mainstage in Jerusalem nach oben gespielt. Und jetzt werden es alle mitbekommen, wer Jesus ist und was er kann. Ich glaube, so ungefähr muss so ein tief befriedigendes, vielleicht erhebendes Gefühl das gewesen sein für die JüngerInnen, auf die richtige Karte gesetzt zu haben, auf den richtigen Mann gesetzt zu haben. Und was für die Gegner von Jesus so eine Sorge ist, muss sich für sie ganz befriedigend und gut anfühlen. Am Ende des Textes heißt es, Da merkt ihr, dass ihr nichts machen könnt, sagen die Gegner. Alle Welt läuft ihm nach. Aber wir sind ihm als erstes nachgelaufen. Und trotzdem, diese Geschichte erzählt von einem unglaublichen Hype, den Jesus hier erfährt, aber es hält nicht lange an. Heute beginnt die Karwoche im Kirchenjahr und es bedeutet, es ist die Woche, die mit diesem triumphalen Einzug von Jesus nach Jerusalem beginnt und die dann aber kurz danach, ein paar Tage später, zu Karfreitag führt, wo auch wieder eine Menschenmenge dasteht, vielleicht besetzt aus den gleichen Leuten, die den Tod von Jesus am Kreuz fordert. Und dann, heute in einer Woche, das Osterfest. Das ist die Karwoche. Und ich möchte mir diesen Palmsonntag, wie der Sonntag heute heißt, wegen den Palmzweigen, mit denen Jesus begrüßt wurde, man denkt es sich schon, angucken und will darauf gucken mit der Frage, was für eine Botschaft für unseren Glauben hier drin steckt. Will angucken, was hier drin steckt, warum wir Jesus uns anvertrauen können. Und warum es aber vielleicht auch so schwer sein kann, Jesus zu vertrauen. Und ich möchte diese Botschaft auch für dich dann sagen, wenn du dich selber vielleicht gar nicht als religiös oder gläubig jetzt oder christlich zumindest im engeren Sinne verstehst, weil ich in dieser Predigt auch darüber nachdenken möchte, auf was du vielleicht dein Vertrauen setzt und ob du dir dessen bewusst bist oder nicht, glaube ich, dass wir alle so Dinge und etwas haben in unserem Leben, worauf wir unser Vertrauen setzen, wovon wir uns ganz viel erhoffen. Und ich möchte darüber nachdenken, warum Jesus sozusagen der Einzige ist, meiner Überzeugung nach, der dieses Vertrauen eigentlich verdient. Und ich möchte das Ganze in zwei Gedankengänge aufteilen. Das erste ist, die Überschrift ist zwei Paraden und die zweite Überschrift ist der schwache Jesus. Zwei Paraden. Wir haben es gerade gehört. Die eine Parade, Jesus zieht hier mit einer Parade in die Stadt ein und was auf den ersten Blick vielleicht so fast ein bisschen harmlos aussieht oder wo man sagen kann, schön für Jesus, dass er so empfangen wird, ja, dass er so bejubelt wird, schön auch für seine Anhängerinnen vielleicht, aber eigentlich ist das sehr viel mehr als nur eine nette Episode, sondern was Jesus hier macht, hat eine religiöse und politische Sprengkraft eigentlich. Es war fast sowas wie eine Demonstration, wie Satire vielleicht sogar, wie auf jeden Fall eine riesige Provokation. Und das sieht man an mehreren Aspekten, die ich am Anfang so ein bisschen zusammenstellen will, damit uns das deutlich wird, was hier eigentlich genau passiert, wenn Jesus in Jerusalem so einzieht. Und ich lese dafür nochmal ein paar Verse, die wir gerade schon gehört haben. Sie nahmen Palmzweige und liefen ihm entgegen. Sie riefen, Hosianna, gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt. Er ist der König Israels. Jesus setzte sich auf einen jungen Esel. All das sind so Aspekte, die nicht einfach nur, aha, interessant, Fakten oder so sind, sondern die hoch aufgeladene symbolische Sprengkraft haben. Und ich will das so ein bisschen aufdröseln, was da passiert. Weil Jesus eben nicht einfach hier so in Jerusalem ankommt, sondern er bedient bestimmte Vorstellungen und Hoffnungen, die die Leute damals hatten, wie gesagt, mit so religiöser und politischer Sprengkraft. Ich weiß nicht, ob du die Avengers kennst, diese Filmserie, wo so verschiedene Superhelden, die jeweils eigentlich ihre eigenen Stories und Filme und so weiter haben, aber alle im gleichen Marvel-Universum leben, zusammenkommen, als Team zusammengestellt werden. Also wo dann eben irgendwie der Hulk mit Iron Man und Thor und so alle irgendwie auf einmal ein Team sind und eben zusammenkommen, um die Welt, das Universum und überhaupt alles, was es zu retten gibt, zu retten. So ein richtiger Mashup, so es wird alles zusammengeworfen. Und das, was hier erzählt wird, ist ungefähr sowas Ähnliches. Also in der Story kommen hier nicht nur verschiedene Superhelden irgendwie zusammen nebeneinander, sondern Jesus sagt, in mir finden sozusagen all diese Superheldenbilder, die es in der ganzen Bibel schon gibt, alle ihre Entsprechung. Er vereint all das auf sich. Es ist so, als würde Jesus sagen, nicht nur hier sind Iron Man und Hawkeye und Black Widow und wie sie alle heißen, sondern ich bin all das. Ich bin sowohl Iron Man als auch Thor, als auch der Hulk. Und all das seht ihr in mir und vereine ich auf mich. Also natürlich nicht wirklich Iron Man und so weiter. Aber man muss dazu wissen, es gab sozusagen im Alten Testament, in der jüdischen Vorstellung, gab es so verschiedene Hoffnungsstränge auf so ganz unterschiedliche Erlöser- und Rettergestalten. Und Jesus nimmt so ganz verschiedene davon auf, mit diesen verschiedenen Elementen, die hier erzählt werden, und mixt sie alle zusammen und bezieht sie alle auf sich und sagt, ja, all das, das bin ich. Was meine ich damit? Es gab eben damals eine Messias-Hoffnung, wie man das theologisch so ausdrückt. Das heißt, die Menschen haben darauf gehofft, dass Gott einen Retter schicken würde, einen Erlöser. Einen, so haben es manche gedacht, der das jüdische Volk endlich wieder von der Besatzungsmacht der Römer befreien würde. Ja, vielleicht ein General, zumindest ein Soldat, einer, der irgendwie militärisches Handwerk versteht, der jüdische Truppen versammelt und die Römer verjagt. Oder vielleicht sogar mehr, nicht nur ein Soldat, sondern ein König, der die Herrschaft des Volkes zurückholt und ihn zurückgibt und ein neues Reich, ein jüdisches, gründet, gegen die Römer. Andere haben es ein bisschen frommer gesehen und interpretiert und gehofft, dass einer kommt, der vor allem wieder die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk irgendwie herstellt und wieder gut macht, weil die auch irgendwie zerbrochen schienen. Oder irgendwie einer, der vielleicht von allem ein bisschen hat. Jetzt muss man wissen, es hatte in der Vergangenheit Versuche gegeben. Es hatte solche Menschen gegeben, in denen das Volk, in denen Leute sowas zu erkennen geglaubt hatten. 200 Jahre etwa vor Jesus, ganz berühmt, bis heute das Hanukkah-Fest, geht auf Judas Makkabäus zurück. Ein Freiheitskämpfer, einer, der es für kurze Zeit geschafft hatte, die Römer zumindest aus dem Tempel zu vertreiben. Zumindest in Jerusalem, so für einen kurzen Moment, sowas wie jüdische Unabhängigkeit wieder zurückzuholen und herzustellen, bis er dann wieder geschlagen und vernichtet wurde. Aber dieser Soldat, dieser Kämpfer, Judas Makkabäus, als er in die Stadt einzieht nach Jerusalem, wisst ihr, wie er begrüßt wird von seinen Anhängern? Mit Palmzweigen. Wenn Jesus hier reinkommt und seine AnhängerInnen nehmen Palmzweige, dann ist das nicht nur einfach irgendwie Floristik oder so, sondern ist das symbolisch hochgradig aufgeladen. Dann ist das für alle eine Erinnerung an die Geschichten, die man sich erzählt von Judas Makkabäus, der es schon mal doch fast geschafft hatte. Der zweite Aspekt, das eine die Palmzweige, das zweite dieser Esel. Was hat es damit auf sich? Jesus setzt sich auf einen jungen Esel. Das müsst ihr wissen, alle frommen Juden und Jüdinnen kannten die hebräische Bibel weitgehend auswendig. Und wenn sie so etwas sehen, einer, der sich auf einen jungen Esel setzt, so spezifisch auch noch beschrieben, und nach Jerusalem kommt, haben alle sofort eine Bibelstelle im Kopf. Nämlich die, die wir auch heute gehört haben, Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel. Und damit verbunden ist die Hoffnung in Vers 10, dann werde ich die Streitwagen beseitigen, die Schlachtrosse aus Jerusalem. Wenn die Waffen des Krieges zerbrochen sind, wird euer König Frieden stiften unter den Völkern. Also Jesus bedient hier sehr symbolisch diese Hoffnung darauf, auf einen König, der Frieden stiften wird. Die Hoffnung, dass die Waffen des Krieges zerbrochen sind. Ich weiß nicht, selten finde ich, klingen Bibelverse aktueller als dieser heute irgendwie. Und natürlich denken damals alle daran, okay, das ist eine Ansage, die Jesus hier macht. Das ist ein Statement. Dritter Aspekt, das Timing. In Jerusalem, in diesen Tagen, in denen Jesus hier ankommt, liegt was in der Luft. Da ist was in der Atmosphäre in diesen Tagen. Warum? Weil es die Zeit des Passafestes ist. Und das Passafest ist bis heute eines der bedeutsamsten jüdischen Feste, die gefeiert werden. Warum? Wir haben vor ein paar Wochen über das Passafest gepredigt, deswegen werde ich es jetzt nur ganz kurz streifen, was da passiert ist. Aber im Grunde ist das Passafest so der Independence Day des jüdischen Volkes. So was für die Amis der 4. Juli ist, ist für das jüdische Volk Passa. Weil woran sich das Volk erinnert, ist, als sie damals in Ägypten Sklaven waren und unfrei waren, als sie schon mal also fremdbestimmt waren, so wie sie hier von den Römern fremdbestimmt sind heute, hat Gott sie damals doch schon einmal befreit. Hat sie aus der Sklaverei herausgeführt, und zwar in genau dieser Nacht, in der Passa-Nacht, ist das passiert. Das heißt, dieses Datum ist unglaublich sensibel und relevant. Wenn Jesus also am Passafest auf einem Esel einzieht, mit Palmzweigen irgendwie begrüßt wird, dann ist es unglaublich aufgeladen. Dann sagt Jesus, Leute, es ist Zeit für den neuen Auszug aus Unfreiheit. Mit mir geht's jetzt los. Ich bin dieser König, dieser Retter, dieser Messias aus diesen ganz verschiedenen Stellen, die ihr alle im Kopf habt. All das geht jetzt mit mir los. Zumindest mussten die Leute Jesus eigentlich so verstehen. Der König kommt, der uns jetzt frei macht. Jetzt geht's los. Und dieses Timing hat aber noch eine zweite Pointe. Und die ist die, dieses Datum, dieses Fest, wie gesagt, ist besonders sensibel. Stell dir vor, die USA würden von einer anderen Macht okkupiert, so für alle Amerikanerinnen hier im Raum. Ihr müsst das mal kurz, wenn es zu viel ist, weghören. Aber stellt euch vor, da gäbe es eine fremde Macht, die die USA besetzt haben. Was wäre jedes Jahr am 4. Juli in den USA los? Es ist natürlich vorprogrammiert, dass es, wenn es Unruhen und Aufstände und Revolten gibt, dass die besonders an diesem Datum vielleicht ausbrechen könnten. So war die Situation auch damals. Und weil das so ist und weil das so sensibel ist und es natürlich auch die Römer wussten, war noch einer in der Stadt. Einer, der sonst woanders gelebt hat, an der Westküste in Caesarea. Der andere Herrscher, Pontius Pilatus, ist vielleicht am gleichen Tag, vielleicht am Tag davor, auf jeden Fall auch in diesem Zeitraum mit einer Militärparade nach Jerusalem gekommen. Als Repräsentant der Macht Roms, als Stellvertreter dieses Reiches mit all seiner militärischen, unfassbaren Überlegenheit. Als Vertreter der Unterdrücker. Eben warum? Weil er selber mit genügend Soldaten kommen wollte, um jede mögliche Unruhe, die rund ums Passafest mal wieder entstehen könnte, im Keim zu ersticken. Weil er weiß, wenn es einen Aufstand geben könnte, wenn es Unruhen geben könnte, dann jetzt. Und dadurch ergibt sich dieses Bild, wenn wir uns das mal kurz so rauszoomen und vorstellen, Jerusalem, die Sehnsuchtsstadt des jüdischen Volkes, von der aus irgendwie diese Hoffnung ausgeht auf einen Messias, auf einen Retter, der sie von den Römern befreit. Und vielleicht am gleichen Tag kommt aus Westen eine Militärparade mit tausenden Soldaten, Pontius Pilatus, der auf seinem Schlachtross sitzt, der in die Stadt einzieht, um die Macht Roms zu demonstrieren. Und von der anderen Seite, aus dem Osten, kommt Jesus. Nicht auf einem Schlachtross, auf einem Esel. Vielleicht sogar so jung und so klein, dass seine Füße auf dem Boden geschleift haben, mit Leuten, die Palmzweige wedeln, die an das erinnern, was schon mal vor 200 Jahren passiert ist und fast geklappt hätte. Wenn wir uns das so vorstellen, dann finde ich, wird deutlich, was für eine Demonstration dieser Einzug von Jesus nach Jerusalem ist. Dass das vielleicht sogar fast was Satirisches hat auf die große Macht Roms, Pontius Pilatus auf seinem großen Schlachtross, Jesus, ein anderer König, auf einem Esel. Und das führt ja diesen ganzen Sinn und Zweck von eigentlich machtdemonstrierenden Paraden fast ins Absurde. Und wenn wir uns das so plastisch mal vorstellen, so bildlich, zwei Paraden an einem Tag, von Westen die Macht Roms, von Osten Jesus, der auf dem Esel einreitet, dann finde ich, wird die Pointe von dieser Geschichte noch mal viel deutlicher. Die Frage, die nämlich diese Geschichte, glaube ich, stellt, diese Story ist, in welcher Parade läufst du mit? In welcher Parade läufst du mit? Wenn man es so gegenüberstellt, Pilatus hier, Jesus dort, dann stehen sich dort zwei Reiche, zwei Arten von Herrschaft, zwei Mächte gegenüber, zwei Prinzipien. Und letztlich geht es eben um die Frage, wer hat die Macht und was ist überhaupt wahre Macht? Und nochmal zugespitzter, wer hat die Macht, Frieden zu bringen? Wir haben es schon gehört, Jesus bedient diese Vorstellung damit, ein König zu sein, der endlich Frieden bringt, wo die Waffen des Krieges zerbrochen werden sollen. Rom hat das ganz anders gemacht. Die Pax Romana haben das die Römer genannt. Also der Frieden, den wir, Rom, in die Welt gebracht haben. Und es stimmt auf der einen Seite. Rom hatte unglaublich viele Länder unter sich vereint und für ein paar Jahrhunderte wirklich ein Großreich geschaffen, in dem irgendwie sowas wie Frieden geherrscht hat. Also was die Römer so Frieden nennen. Ein Zwangsfrieden, ein Diktatfrieden. Warum? Das Ganze hat natürlich nur funktioniert zu sagen, beugt euch vor Cäsar und dann könnt ihr in Frieden leben. Das ist die Art Frieden, mit der Rom kommt, zusammengehalten durch militärische Dominanz. Und Jesus verkörpert eine ganz andere Art der Hoffnung auf Frieden. Dazu kommen wir gleich nochmal mehr. Aber ich will einmal kurz das an uns heute ranholen und fragen, was das mit uns zu tun hat. Also auch mit dieser Frage nochmal, wo läuft eigentlich wer mit? In welcher Parade laufen du und ich mit? Wem jubeln du und ich als Erlöser, als Retter, als Herrscher und als Friedensbringer zu? Und ich ahne, dass 99% von uns erstmal sagen würden, ich verstehe die Frage gar nicht. Also bitte was? Was für eine absurde Frage. Natürlich jubel ich gar keinem Herrscher zu. Wir haben keine Könige, wir haben keine Kaiser mehr. Wenn, dann gehe ich vielleicht auf Demos für Demokratie, aber doch auf keine Parade. Weder Militär noch von irgendwelchen religiösen Hoffnungsbringern. Und ich verstehe das, aber ich bin überzeugt, dass diese Frage, wem jubeln wir zu, auf welcher Parade laufen wir mit, dass die trotzdem Sinn ergibt. Und ich will kurz erklären, warum. Natürlich haben wir jetzt keine Herrscher mehr in diesem Sinne. Aber ich will das ein bisschen von dieser politischen äußeren Ebene nach innen holen, in unser Innenleben verlagern. Und ich würde behaupten, wenn man sich das unter diesem Vorzeichen anguckt, das ist auf einmal eine ganz spannende Frage, darüber nachzudenken oder zu behaupten, das mache ich jetzt, dass es auch für dich und für mich fremdbestimmende Einflüsse in unserem Leben gibt. Ideen und Ideologien, denen wir de facto nachlaufen, in deren Paraden wir sozusagen mitlaufen, wo wir vielleicht mehr fremdbestimmt sind, als wir ahnen, wo Dinge de facto mehr Einfluss auf dich und mich ausüben, auf unsere Entscheidungen, auf unsere Weltanschauung, auf unser Herz, auf unser Innenleben, als uns oft eigentlich bewusst ist. Dass wir längst nicht so autark und autonom durch unser Leben laufen, wie wir vielleicht manchmal gerne glauben. Dass es auch in deinem Leben Einflüsse gibt, die diesen Stellenwert haben, die sozusagen wie innere Herrscherfiguren sind für dich und für mich. Ich glaube, das ist eine Neigung unseres menschlichen Herzens. Es ist eine Situation, in der wir uns schon immer vorfinden als Menschen, dass wir mehr beeinflusst werden von außen und irgendwo auch fremdbestimmt, als uns oft lieb oder auch nur bewusst ist. Und ehrlich gesagt, je länger man sich mit Sozialwissenschaften, mit Soziologie, mit Psychologie beschäftigt, die da drauf gucken, desto mehr kann man eigentlich nur zu diesem Ergebnis kommen. Dass es unglaublich vieles gibt, was von außen uns fremdbestimmt, auch wenn wir es oft so gar nicht spüren. Dass wir uns dagegen gar nicht wehren können, gegen diese inneren Herrscher, die uns so stark prägen und lenken. Und der Witz ist jetzt, das müssen an sich gar nicht per se schlechte Dinge sein. Im Berlin-Projekt sprechen wir öfter mal darüber, was das so sein könnte, was es so geben könnte an so fremdbestimmenden Einflüssen und Faktoren in unserem Leben. Und wir kommen immer wieder darauf zu sagen, das sind Dinge, die an sich vielleicht ganz oft total gute Sachen sind, die aber einen Stellenwert für dich und mich im Leben bekommen, in unserem Herz bekommen, dass es letztlich anfängt, uns zu schaden. Und der Witz ist eben, ich glaube, das gilt sowohl für religiöse als auch nicht religiöse Menschen, dass wir alle solche Dinge haben, von denen wir uns etwas erhoffen, an die wir unser Herz hängen, was uns letztlich mehr Freiheit wegnimmt, was uns unfreier macht, was uns nicht gut tut. Einer, der sich damit sehr viel beschäftigt hat, ist ein Theologe und Pastor namens Timothy Keller, hier sehr prägend im Berlin-Projekt lange Jahre gewesen. Und ich habe euch ein Zitat von ihm mitgebracht auf Seite 2. Wenn du magst, kannst du es ein bisschen mitlesen, wobei ich es nicht in seiner Gänze vorlesen werde. Es ist ein bisschen länger. Vielleicht hast du später während des Abendmahls kurz Zeit, das noch in Gänze durchzulesen oder auf dem Heimweg oder wann auch immer. Aber das Erste, was er sagt, ist, ich gehe davon aus, dass jeder von uns es in seinem Leben mit unterschiedlichen Götzen zu tun hat. Und Götzen sind jetzt einfach ein anderer Begriff für genau solche Dinge und Einflüsse, die so eine Art Fremdbestimmungsanspruch an uns haben, auch wenn wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Also jeder und jede von uns hat das wahrscheinlich erstmal. Und dann sagt er, gibt es so wie so verschiedene Tests, um dem in deinem und meinem Leben auf die Schliche zu kommen. Und vielleicht willst du das für dich mal in einem ruhigen Moment so machen. Und er sagt, ein Test ist zum Beispiel, welchen Tagträumen hängen wir besonders gerne nach? Woran denken wir, wenn wir an nichts Bestimmtes denken müssen? Manche malen sich gerne beruflichen Erfolg aus, Andere stellen sich ihr Traumhaus oder andere materielle Dinge vor. Auch der Traumpartner taucht in vielen Fantasien auf. Und wichtig, es geht jetzt nicht darum, ob man mal irgendwie sich etwas vorstellt und eine schöne Fantasie von einem tollen Haus hat oder so, sondern es geht darum, dass es Gedanken sind, die anfangen, deine Gedankenwelt regelmäßig so zu bestimmen, wo es dich so sehr hinzieht, dass du dich eigentlich kaum mehr dagegen wehren kannst. Als vielleicht so eine Spur, ein Hinweis darauf, was das in deinem Leben sein könnte. Eine andere Fragestellung, die uns auf der Suche behilflich sein kann, lautet: Wofür gebe ich mein Geld aus? Jesus sagte, euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Auch ein guter Test. Ein letzter Test, über den er schreibt, ist, dass er sagt, dass es sich lohnt, auf unsere stärksten, unmittelbarsten Gefühle oder Gefühlsausbrüche zu achten. Und er schließt eben mit so einer Beobachtung zu sagen, wer zu viel arbeitet oder zu vielen Aktivitäten nachgeht, muss sich fragen, ob er diese Dinge braucht, weil sie ihm Erfüllung und Selbstwert schenken. Ich glaube, es ist eine relevante Frage für dich und für mich. Wovon, von welchen externen Dingen versprechen wir uns Erfüllung und Selbstwert? Was bekommt diese Position, wie so innere Herrscher für dein und mein Herz zu werden? Was treibt uns an? Was bekommt von dir und mir diesen Mental Space unserer Tagträume, unserer Fantasien? Was sind die Dinge, die wir uns so sehr wünschen, dass wenn wir sie nicht bekommen, wir das Gefühl haben, eigentlich lohnt es sich gar nicht weiterzuleben? Für mich persönlich, ich habe darüber nachgedacht, was ich hier teilen könnte oder teilen will. Und für mich persönlich ist das so eine Idee, die ich in den letzten Jahren schon immer mehr dazu entwickle, was da so ein Ding sein könnte in meinem Herz und in meinem Leben. Und ich weiß zum Beispiel, dass es mir oft eigentlich ein bisschen zu wichtig ist, dass Menschen über mich denken, dass ich alles in meinem Leben im Griff habe und an alles gedacht habe, alles unter Kontrolle ist. Und es ist ja kein Gedanke, den man dann so konkret und bewusst denkt, sondern es passiert viel subtiler. Und deswegen ist es auch manchmal so schwer, da irgendwie ranzukommen. Aber ich weiß, für mein Selbstwertgefühl und so was wie so ein Gefühl für inneren Frieden für mich, kann ich es schwer aushalten, wenn Leute mir bei wichtigen Projekten und Ideen in meinem Job zum Beispiel den Spiegel vorhalten und zeigen, woran ich in meiner Planung noch nicht gedacht habe oder was alles schiefgehen könnte. Wenn da sofort so kritische Rückfragen kommen, ob ich auch an dies und jenes Risiko gedacht habe. Und ich merke das daran, dass ich dann ganz oft mit ganz viel Ungeduld und irgendwie Gereiztheit reagiere, die eigentlich gar nicht angemessen ist, weil es ja gute Rückfragen sind, die im Zweifel das Projekt besser machen könnten. Also irgendwas ist da drin und ich weiß, dass es mich antreibt, manchmal noch mehr zu arbeiten, noch mehr im Vorfeld irgendwie darüber nachzudenken, die verschiedensten Eventualitäten durchzudenken, sodass mein Vorschlag möglichst bulletproof wird. Nicht, damit ich ein gutes Projekt mache so sehr, sondern vor allem, damit ich dieses Selbstbild aufrechterhalten kann nach außen, dass ich alles im Griff habe und an alles schon immer gedacht habe. Und in meinem Skript für die Predigt, in einem Entwurf, stand drin, dass ich jetzt Folgendes erzähle, dass ich sehe, wie das in den letzten Jahren immer besser geworden ist, und ich merke, wie Gott da an mir schon angefangen hat zu arbeiten und ich kritikfähiger geworden bin. Und vielleicht mag das sogar stimmen. Aber heute Morgen, als ich es nochmal durchgelesen habe, dachte ich mir, da habe ich ja schon wieder das Gleiche gemacht. Da habe ich schon wieder euch versucht zu vermitteln, es gibt hier so ein Problem, aber keine Sorge, es ist alles im Griff. Ich merke, wie tief das in mir drin sitzt. Vielleicht sind es bei dir ganz andere Dinge. Aber ich glaube, es gibt so Antreiber, so Ideen, Ideologien, was auch immer es sein mag, die letztlich so einen Griff um unser Herz haben, dass sie uns nicht frei machen. Wo ich mir erhoffe, wenn das gelingt, wenn das klappt, wenn ich dies habe, dann habe ich so ein Gefühl von innerem Frieden, von Befriedigung. Vielleicht verstehst du jetzt irgendwie diesen Ansatz oder diese Frage besser. In welcher Parade laufen wir mit? Von welchen Dingen, bewusst oder unbewusst, erhoffen wir uns Erfüllung und so echten, tiefen, inneren Frieden? Lassen wir Jesus in unser Leben hinein so zugespitzt? Schließen wir uns dieser Parade an, wie die Leute ihn in Jerusalem empfangen haben, oder laufen und hängen wir anderen Ideen und Einflüssen nach? Und es ist keine leichte und keine selbstverständliche Entscheidung. Und Jesus diesen Platz in unserem Herzen einzuräumen, ist nichts, was irgendwie easy going ist oder so. Und darüber möchte ich am Ende kurz in meinem zweiten Punkt nachdenken. Weil was für ein König, was für ein Herrscher ist denn Jesus, wenn wir ihm diesen Platz einräumen? Naja, er ist ein schwacher Herrscher. Wir sind, wie gesagt, in der Karwoche, Palmsonntag heute, nur noch wenige Tage bis Karfreitag, wo vielleicht die gleichen Menschen, die hier in der Menge Hosanna rufen, in der Menschenmenge stehen werden, die Pilatus anschreit, Jesus zu töten und zu kreuzigen. Das ist total irre eigentlich. Innerhalb von ein paar Tagen kippt die Stimmung vollkommen. Vielleicht auch, weil Jesus irgendwie enttäuschend ist für die Menschen. Jesus ist eben keine echte Alternative zu Pilatus, zu einem starken Herrscher, der sagt, wo es lang geht, der mit Macht dominiert. Sondern wenn dann, ich habe es schon mal angedeutet, ist Jesus so eine Art Karikatur, vielleicht sogar so eine Art Negativbeispiel für das, was man unter einem starken Herrscher und König versteht. Jesus ist ein schwacher Herrscher. Aber ich will die Pointe von diesem zweiten Punkt schon mal vorwegnehmen, worum es mir geht. Ich bin überzeugt, gerade deshalb und eigentlich nur deshalb ist Jesus gleichzeitig der Einzige und derjenige, bei dem es sich lohnt, sich ihm ganz hinzugeben, sich ganz auf ihn einzulassen und ihm zu vertrauen. Warum? Weil Jesus seine Ideen, seine Erlösung, seinen Frieden, seine Befreiung eben nicht wie Rom, nicht wie Pilatus umsetzt, mit Macht und Stärke und Dominanz, sondern seine Idee funktioniert ganz anders. Jesus sagt, um die Gewalt in dieser Welt zu durchbrechen, um die Macht von Herrschern über andere zu beenden, komme ich nicht rein und bin jetzt einfach noch gewaltiger und mächtiger und autoritärer und zwinge alle dazu, abzudanken. Überhaupt, unterm Strich scheint Jesus, und das merken die Leute dann eben, es gar nicht so sehr um eine politische Revolution zu gehen, sondern um was ganz anderes. Jesus bringt Frieden, aber nicht, indem er ihn durch noch mehr Gewalt erzwingt. Jesus reagiert auf Gewalt nicht mit Gegengewalt. Und es ist deswegen so wichtig, weil Jesus damit diesen Kreislauf und diese Spirale durchbricht, wie eigentlich unsere Welt funktioniert. Weil ich bin überzeugt, wir alle kennen das auf individueller Ebene, man könnte es aber auch gesellschaftlich irgendwie durchspielen, dass meine Standardreaktion ist, dass wenn mir Gewalt angetan wird, ich darauf mit Gegengewalt antworte. Du schadest mir, du enttäuscht mich, du bist mir untreu, du verletzt mich. Die Standardreaktion von uns ist in der Regel irgendeine Form von aggressiver Gegenreaktion. Vielleicht nicht immer physisch, wahrscheinlich sogar fast nie physisch, hoffentlich in unserem Fall, aber emotional. In der Weise, wie ich ab jetzt über dich spreche, wie ich mit dir spreche, wie ich dir begegne. Und um es klar zu sagen, ich glaube, auch defensiv zu sein und sich zurückzuziehen kann genauso eine Form von Aggression sein. In jedem Fall ist die Beziehung irgendwie kaputt oder mindestens beschädigt. Und es ist so, als wären wir irgendwie wie gefangen in dieser Logik, in der Gewalt immer noch mehr Gewalt nach sich zieht. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht selber immer so wollen. Und wenn ich nicht direkt die Person zurückverletze oder zurückverletzen kann, die mich verletzt, dann trage ich diese Wunden ja trotzdem weiter. Es gibt diesen Spruch, vielleicht hast du ihn schon mal gehört, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und ich glaube, da ist viel dran. Und ich weiß auch aus meinem Leben, wie oft das stimmt, dass ich Wunden in mir trage, wo andere mir was zugefügt und angetan haben, die sich aber auch heute auf andere Beziehungen irgendwie weiter auswirken, die sich irgendwie so fortsetzen und weiter zeigen, indem, wie ungeduldig ich vielleicht mit meiner Tochter manchmal bin, wie unehrlich ich manchmal selbst engen Freunden gegenüber sein kann, indem wie defensiv und abwehrend ich werde, zum Beispiel, wenn Menschen irgendwie Kritik an meinen Ideen haben. Was auch immer es bei dir sein mag, dir würden bestimmt Dinge einfallen, wo du weißt, dass du in deinen Beziehungen so ungesunde und lieblose und verletzende Muster hast, gegen die du dich aber fast nicht wehren kannst, weil du das selbst irgendwie in einer Weise so erlebt hast. Jesus ist der, der es schafft, ganz anders damit umzugehen. Jesus hält an der Beziehung fest, selbst dort, wo er verletzt wird. Wo ihm Hass und Lieblosigkeit begegnet, reagiert er mit Friedfertigkeit und Barmherzigkeit. Das Krasse an Karfreitag und am Kreuz ist, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott sich selbst dorthin gibt, durch die Gewalt und Lieblosigkeit der Menschen am Kreuz stirbt und noch am Kreuz dieses Gebet formuliert: Vater, vergib ihnen, was sie tun. Jesus durchbricht diese Spirale und diesen Teufelskreislauf, in dem Gewalt immer noch mehr Gewalt nach sich zieht, wo aus Schmerz, der erlebt wird, Schmerz wird, den wir anderen zufügen. Und all das geht aber eben nur, weil er als dieser schwache Herrscher kommt, der das freiwillig mit sich machen lässt. Der nicht Blitze vom Himmel schleudert und sich durchsetzt, sondern der auf Hass mit Vergebung und Barmherzigkeit reagiert. Das ist die Art von, in Anführungsstrichen, Herrschaft, um die es Jesus geht. Also gar keine Herrschaft im Sinne von Beherrschung, keine Machtausübung, sondern wenn, könnte man sagen, übt Jesus die Macht der Liebe aus. Was heißt das? Was ist das für ein Herrschaftsanspruch von Jesus? Und was heißt das für dich und für mich? Ich bin schon davon überzeugt, dass Jesus die Nummer eins wichtigste Beziehung für dich und mich sein will. Der alles andere, wonach sich unser Herz selbst so irgendwie sehnt, überbietet. Und der sich wünscht, dass wir in seiner Parade mitlaufen. Aber niemals möchte er das aus Zwang, sondern wenn, dann aus Liebe. Und echte Liebe kann eben nur angeboten und eingeworben werden, aber nie erzwungen. Ich glaube schon, Jesus will durch die Mauern deines Herzens kommen und dich frei machen und dir diesen Frieden schenken. Aber er ist der Einzige, der das will, der diese Macht in deinem Leben haben will, um sie nicht zu missbrauchen, sondern im Gegenteil, um sie dazu zu gebrauchen, dich wirklich innerlich frei zu machen und dir Frieden zu schenken. Er ist der Einzige, der als in Anführungsstrichen Herrscher in deinem Leben sein will, nicht um dich zu bezwingen oder zu überwinden, sondern um dich gesund zu lieben. Er ist der einzige König, und ich weiß, das ist eine fremde Sprache für uns, es ist diese biblische Sprache, der nicht zuerst von dir Loyalität und Hingabe einfordert, sonst wirst du bestraft oder so, sondern im Gegenteil. Er ist der, der dir gegenüber unendlich loyal ist und sich für dich hingibt. Noch lange, bevor du dich entscheiden kannst, dich für ihn hinzugeben. Er ist der für deine und meine Verletzungen am Kreuz stirbt, der dort unsere Lieblosigkeit und unseren Schmerz trägt und erträgt und uns genau dort mit offenen Armen empfängt. Die Frage an dich und für mich ist vielleicht eher, halten wir es aus, so einem schwachen Jesus zu folgen und uns anzuvertrauen? Vielleicht ist Teil der Enttäuschung dieser Menschenmenge, dass sie eigentlich gehofft hatten, dass Jesus eben was anderes macht, dass er ihre Probleme auf eine andere Weise löst. Es wird hier gesagt, warum sie ihm nachlaufen, ist, weil er dieses Ding mit Lazarus gemacht hat. Es ist genau die Episode, die vor unserer Story passiert. Lazarus ist ein Mann, der gestorben ist, und Jesus kommt und weckt ihn von Tod wieder auf, macht ihn wieder lebendig, holt ihn zurück ins Leben. Und die Leute dachten also, wenn Jesus so ein Herrscher ist, der sowas kann, der uns, selbst wenn wir sterben, wieder lebendig machen kann, ja, dann ist es einer, bei dem es sich lohnt, ihm zuzujubeln. In anderen Worten, sie sind Jesus nachgefolgt, weil er für sie irgendwie krasse Dinge tun konnte. Es ist aber eben nicht die Beziehung, die Jesus zu dir und zu mir will, wo wir mit ihm verbunden sind oder uns ihm anvertrauen, weil er uns solche Dinge schenken und geben kann, sondern was Jesus sich mehr als alles andere danach sehnt, ist, eine Herzensbeziehung mit dir und mir zu haben, wo es nicht darum geht, was wir füreinander für Funktionen haben und Gutes tun können, sondern wo er uns um unserer selbst willen liebt und wir ihn um seiner selbst willen lieben. Und ich wünsche dir, dass du es erlebst, dass uns nichts so prägen und verändern kann, wie genau diese Erfahrung. Dass uns nichts so sehr diesen inneren Frieden geben kann, wie wenn du das erfährst. Und die Einladung heute an dich ist darum, eben diesem Jesus, der dich um deiner selbst willen lieben und gesund lieben und frei lieben will, die Tore deines Herzens aufzumachen und zu vertrauen, dass das dann keine feindliche Machtübernahme ist, sondern es ist die Einladung, dich lieben zu lassen. Amen.